Also du hast eine Platte mit Oberallgäuer Mundart veröffentlicht. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
Naja, ich komme daher aus dem Oberallgäu. Deshalb lag es jetzt nicht ganz so fern, wie wenn ich jetzt eine Platte in Plattdeutsch gemacht hätte oder so. Also es ist zumindest schon die Sprache, mit der ich so aufgewachsen bin und die mir vertraut ist und die ich gelernt habe, bevor ich Hochdeutsch gelernt habe. Also Hochdeutsch war dann vielleicht so die erste Fremdsprache, die man so nebenbei gelernt hat als Kind.
Die du gelernt hast, bevor du Hochdeutsch gelernt hast. Das heißt, du hast im Kindergarten und in der Grundschule Dialekt gesprochen?
Also meine Eltern haben schon immer gemeint, ich habe schon einen starken Dialekt gesprochen. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Als ich zur Schule gekommen bin, dann irgendwann hatte ich, glaube ich, dann auch weniger Dialekt gesprochen. Vor allem, als ich dann in der Schule irgendwie so 6 Kilometer weiter war, wo auch auf einmal die ganzen coolen Leute waren. Da hat man dann nicht mehr Dialekt gesprochen. In meinem Freundeskreis, den ich so hatte, bis ich dann irgendwann weggezogen bin, haben wir schon eigentlich alle immer diesen Dialekt gesprochen. Ja. Man hat schon dort auch, man hat sich genauso Hochdeutsch oder ich mach's mal in Anführungsstriche, Hochdeutsch. Man hat sich versucht, dem Hochdeutschen anzupassen. Ich meine, die Ecke, aus der ich komme, die ist auch sehr touristisch. Und da hat man natürlich auch einen vollen Durchlauf von Touris, die einen auch nicht verstehen. Also wir haben zum Beispiel selber Ferienwohnungen im Haus vermietet gehabt an Gäste. Da musste man sich sprachlich schon auch anpassen, damit man einen versteht. Aber ich kann mich auf jeden Fall noch an so eine Situation in der Schule erinnern. Da war ich dann schon auf der Voss, glaube ich. Und in meiner Wahrnehmung habe ich da eigentlich gar keinen so starken Dialekt gesprochen. Und da hat aber der Deutschlehrer zu mir schon gemeint, was ich denn mal mache, wenn ich nach Hamburg gehe zum Studieren oder so. Und da habe ich gesagt, ja, dann rede ich auch Dialekt, natürlich. Aber ich bin ja dann weggezogen und habe den Dialekt dann auch nicht mehr gesprochen in Nürnberg, weil man auch einfach nicht verstehen würde, denke ich.
Aber wenn du jetzt sagst, 6 Kilometer weiter waren schon die coolen Leute, dann war es ja jetzt gar nicht so abgelegen. Wie kann man sich das Dorf so vorstellen? So wirklich so Almöhi-mäßig? Oder wenn du jetzt sagst, Touri-Region, dann muss ja da doch irgendwas abgegangen sein.
Nee, das ist, ich bin jetzt da nicht irgendwie so auf voll im die Talstraße irgendwie, habe ich jetzt nicht gewohnt. Das ist ein Dorf in der Nähe von Oberstdorf. Oberstdorf sagt vielleicht den einen oder anderen was. Da ist zum Beispiel jedes Jahr Skispringen und das ist schon sehr, ein sehr beliebter Touristenort. So ein Dorf, aus dem ich komme, Fischen heißt es. Da wohnen auch 3.000 bis 4.000 Leute. Also das ist jetzt nicht irgendwie das volle Kaff. Aber ich wollte damit auch gar nicht sagen, dass die coolen Leute keinen Dialekt gesprochen haben. So, also so der Freundeskreis, mit dem ich irgendwie einfach als Jugendlicher zu tun hatte, das waren auch coole Leute. Also es war ein cooler Freundeskreis, aber wir haben halt irgendwie Dialekt gesprochen. Aber eben in die Schule, in die ich zeitweise ging, da war vielleicht auch nochmal ein anderes Einzugsgebiet, da war das irgendwie so weniger Großthema. Aber ich muss auch sagen, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, wo ich Dialekt gesprochen habe und wo nicht oder wie stark der Grad des Dialekts war, den ich irgendwie in Fischen und in Oberstdorf mit meinen Freunden gesprochen habe, im Vergleich zu denen, den ich in Sonthofen in der Schule gesprochen habe. Weil also reines Hochdeutsch wird es nirgendwo gewesen sein.
Okay, aber war es ja auch zwischendrin mal peinlich, Dialekt zu sprechen, dass ihr dachte, das ist scheiße, man hört sofort, wo ich herkomme?
Den richtigen Dialekt zu sprechen war mir nie peinlich, das fand ich eigentlich immer cool. Aber was mir peinlich ist, immer noch, ist so diese Hochdeutsch-Version davon. Ja. Also ich versuche mich ja schon an, also ich lebe jetzt seit 18 Jahren, wären es jetzt, glaube ich, nicht mehr dort, wo ich herkomme, sondern in Nürnberg und spreche jetzt seit 18 Jahren Hochdeutsch, wie ich es empfinde. Und es hat sich natürlich schon in den Jahren auch verbessert. Aber gerade am Anfang, als ich weggezogen bin, hat man das schon total gehört. Und dann, finde ich, entsteht ein bisschen so eine ungeile Mischung. Weil wenn man diesen Dialekt, den ich habe, versucht zu übertünchen, indem man Hochdeutsch spricht, dann kommt so eine ganz komische schwäbische Nummer irgendwie, wird da draus. So. Das fand ich, da habe ich mich nicht so wohl gefühlt teilweise. Also das, also wenn ich mich selbst auf Aufnahmen irgendwie auch Hochdeutsch sprechen habe, hören, dann fand ich das manchmal peinlich.
Ich kenne das auch, also dass es total unangenehm ist. Im Pfälzischen wird man dann so sagen, so Denterwegen zum Beispiel, gibt es gar nicht das Wort. Mhm. Und was auch total unangenehm ist, vielleicht kennst du das auch, wenn man dann zu Verwandten kommt, mit denen man immer Dialekt spricht und man kann Also du kannst mit denen nicht Hochdeutsch sprechen. Das ist sofort so, was denkst denn
Ja.
du, was ist mit dir jetzt los? Total unangenehm, oder?
Ja, also so geht es mir auch. Das ist, wenn ich habe gestern mit einer Freundin telefoniert, so eine meiner ältesten Freundinnen, die wohnt noch dort, also im Allgäu. Ich kann mit der nicht anders reden. So, wir reden automatisch Dialekt, aber es gibt dann trotzdem Situationen. Zum Beispiel haben wir letztes Jahr mit AKJ ein Konzert in München gespielt oder vorletztes Jahr, und da war die zu Besuch. Und da ist man dann auf einmal in einer Situation, da sind dann die Leute aus Nürnberg dabei, mit denen ich nicht den Dialekt spreche, und sie ist aber dabei aus dem Allgäu, mit der ich den Dialekt spreche. Und ich weiß gar, ich komme da, das wird für mich eine richtig stressige Situation irgendwie, weil ich mit ihr eigentlich diesen Dialekt spreche. Gleichzeitig, also wenn man sich alle zusammen in der Gruppe unterhält, dann weiß ich wirklich nicht, welche Sprache ich sprechen soll. Ja, und so geht es mir schon ab und zu. Also mit meinen Eltern zum Beispiel spreche ich auch immer diesen Dialekt. Wenn jetzt aber zum Beispiel meine Family dabei ist, wir unterhalten uns daheim auf so einem. Also meine Frau kommt aus Niederbayern, die redet so einen niederbayerischen Dialekt, ich rede eigentlich den Oberallgäu-Dialekt, und wir reden daheim irgendwie so eine, ich würde mal sagen, so eine Bayern-Mischung irgendwie. Einfach so ein Hochdeutsch, das so ein bisschen bayerisch angehaucht ist. Wenn ich mit meiner Family im Allgäu bin, ich was zu unserem Sohn sage oder zu meiner Frau oder so, dann ist es total weird, wenn meine Eltern daneben sind. Weil die mich dann quasi auch wieder in so einem komischen Hochdeutsch sprechen hören. Mein Vater hat mir das auch irgendwie letztens mal gesagt. Er findet das total komisch, wenn er mich Hochdeutsch sprechen hört,
Da
ja.
fragt sich der, was ist mit dem Bür los, ne?
Ja, genau. Also es ist schon spannend. Aber ich könnte zum Beispiel hier auch niemals diesen Dialekt
Ja.
sprechen. Das würde umgekehrt genauso nicht funktionieren. Wir haben uns zum Beispiel überlegt, dass es total cool wäre für unseren Sohn, wenn er doch mit beiden Dialekten aufwächst, wenn die Nina mit ihm Niederbayerisch redet und ich rede mit ihm Oberallgäuerisch. Aber es funktioniert einfach nicht. Also man kann, es ist, glaube ich, irgendwo einfach verknüpft, wo man das spricht und wo nicht und mit wem. Man kann sich das, glaube ich, nicht so erzwingen. Das ist so ein
Hast du auch
Automatismus.
gemerkt jetzt beim Texten, dass du an andere Emotionen rangekommen bist als im Hochdeutschen? Weil ich finde, also klar, der Grundcharakter bleibt immer gleich, aber zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt auf
Ja.
Hochdeutsch in eine Situation komme, die jetzt ein bisschen unangenehm ist und ich will der Person sagen so, ach, nimm es dir nicht so zu Herzen, dann würde ich sagen, ach, mach dir nicht so Gedanken, nimm es dir nicht so zu Herzen, also so bla bla bla. Und auf Pfälzisch würde ich einfach nur sagen, ajo. Und dann weiß jeder, was gemeint ist. Also es ist eine komplett andere
Ja,
Ausdrucksweise.
ich habe für mich so ein bisschen festgestellt, dass ich, wenn ich so Texte auf Hochdeutsch mache, und wir das so mit der Band machen, dass ich mich dann eigentlich viel mehr hinter so einer Bühnenfigur oder Bandfigur verstecken kann, weil ich dann, ich benutze quasi so eine, klar, mir ist Hochdeutsch auch mehr als vertraut, so, aber ich benutze trotzdem eine Sprache, die nicht so quasi so meine ureigene Sprache ist. Es ist irgendwie mehr nochmal so ein bisschen so ein Bühnending. Diese Sachen jetzt im Dialekt, da fühle ich mich übelst nackt mit so. Und das ist eigentlich spannend, weil es ja eigentlich total anders wahrgenommen wird. Weil, also wenn ich diesen Dialekt singe, den ja wirklich nur die Leute verstehen, die dort wohnen, und selbst die nicht alle, aber ansonsten versteht ihn ja niemand. Das heißt quasi für alle anderen Leute, die diese Songs jetzt hören, ist da eigentlich eine viel größere Maske da. Aber für mich ist die komplett weg, weil es für mich komplett die direkteste Form ist zu sprechen. Während alle anderen Leute, die die hochdeutschen Texte verstehen, aber für mich da irgendwie nochmal so eine Ebene dazwischen ist.
Komisch, weil ich habe das auch gelesen, die Kommentare unter, als du deine erste Single und das Video veröffentlicht hast, dass viele geschrieben haben, ich verstehe gar nichts. Und ich dachte mir so, hä? Ich verstehe alles. Also ich finde, vielleicht ist es auch wirklich
Ja.
meinem Dialekt ähnlich oder ich habe da so eine gute Art, das zu dekodieren. Aber ich weiß genau, was du meinst. Eigentlich ist es
Ja.
ja weniger verständlich, aber ich habe auch das Gefühl, wir sprechen jetzt auch noch über alle Songs, dass es auch näher an dir dran ist. Klar, weil du jetzt natürlich nicht im Kollektiv Agne Kid Show textest, sondern wahrscheinlich eins zu eins auf dich bezogen.
Ja, genau, wobei ich, also die Texte sind jetzt nicht komplett autobiografisch oder so. Also es sind schon einfach Lieder, wo ich gewisse Themen machen wollte. Aber ja, es ist, genau, es ist eine total, an sich ist es eine total persönliche Sache. Und ich habe schon auch gemerkt, dass es viel schwieriger ist wie mit Band, weil es einfach, weil man nicht so gemeinsam hinter, man steht nicht gemeinsam so einen Prozess durch, wie, dass man einen Song schreibt, dass man sich einigt, dass man am Ende des Tages sagt, cool, passt so, sondern man macht die Sache einfach alleine. Klar, ich habe es dann mit dem Flo aufgenommen, einem Kumpel von mir im Tonstudio, den habe ich schon auch ständig gefragt, sagen, ist echt cool, kann man das echt bringen und so. Ja, voll und so, aber trotzdem war es letztendlich dann schon, waren die Entscheidungen meine, die Texte Die Texte für AKJ schreibe ich auch, aber trotzdem ist es einfach, ich habe es nur mit mir verhandeln müssen. Und da kommt man oft in so eine Situation, in der man sich denkt, boah, ich weiß nicht, ist das cool? Kann man das machen? Genau, deshalb fand ich es irgendwie so vom persönlichen Stresslevel deutlich krasser, als einfach so eine Band-Sache raus. Was auch schon hoch ist vom Stresslevel.
Ja, was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, dir geht es dir jetzt nicht um Brauchtumspflege, sondern dir ging es darum, diesen Dialekt mal in einen anderen Kontext zu setzen.
Ich wollte einfach sehr gern was damit ausprobieren, genau. Ich habe mit Brauchtumspflege nichts am Hut. Also ich habe, als ich dort gewohnt habe, auch mich dem, ich sag mal, dem Brauchtum in Anführungsstrichen auch verwehrt, oder ich habe keine Anknüpfungspunkte. Ich war jetzt weder in einem Trachtenverein oder es gibt unzählige Vereine. Ich habe als Kind in der Blaskapelle angefangen, Schlagzeug zu spielen, und da bin ich auch raus. Ich hatte da auch keinen Bock drauf. Ich stand nie auf Volksmusik oder Heimatmusik in dem klassischen Sinne, aber ich fand immer cool, was mit einem Dialekt zu machen und trotzdem so ein bisschen so die Brücke zu schlagen zu dem, was mir persönlich gefällt. Und da gab es schon auch immer, also zum Beispiel, als ich ein Kind war, hatte ich, glaube ich, irgendwann mal so eine Hubert von Geusern Kassette bekommen. Ich weiß gar nicht, ob der dir was sagt.
Hast du mir schon mal von dem erzählt, ja.
Ja, genau, und das fand ich total krass, weil das irgendwie Volksmusik war, aber total mit Weltmusik verknüpft. Coole Texte, was komplett anderes, und da gab es schon immer coole Sachen. Also auch, ich habe zum Beispiel auch als Jugendlicher viel Hans Söllner gehört. Der ist jetzt mittlerweile politisch teilweise abgebogen, wo ich sagen würde, da würde ich nicht mehr mitgehen irgendwie. Aber für mich war der als Jugendlicher war das total die Identifikationsfigur, weil das ein Typ war, das ist ein anderer Dialekt, also der kommt aus dem Oberbayerischen, aber das ist trotzdem jemand gewesen, der redet einen Dialekt, der sitzt mit einem gestrickten Trachtenjanker auf der Bühne und schimpft aber gegen die CSU, schimpft gegen Ausländerfeinde und macht irgendwie so ein Reggae-Dialekt-Ding draus. Und mir hat das halt gezeigt, okay, krass, mit Mundart ist viel mehr zu machen wie Trachtenverein, Blasmusik und Jodlergruppe irgendwie. Mhm. Und da gab es viele Beispiele dann irgendwie. Also sowas hat mich immer interessiert, gerade aus der Schweiz und aus Österreich gab es immer auch Mundartprojekte, die ich total spannend fand. Und das war so ein bisschen so die Motivation, auch sowas zu machen und nicht irgendwie, ich muss jetzt das Brauchtum wahren oder so. Und gleichzeitig gibt es aber total viele Leute aus dem Oberallgäuer Sprachraum oder Allgäuer Sprachraum, die eben so Brauchtumslyrik machen, und das ist auch cool, aber da ist auch ganz oft so die Quintessenz, ich will das gar nicht über einen Kamm scheren, weil das sind wirklich coole Sachen und ich lese mir das auch gerne durch und ich höre mir das auch sehr gerne an, wie andere Leute den Dialekt sprechen, weil der sich auch von Dorf zu Dorf unterscheidet, aber ganz oft ist dann schon auch die Quintessenz bei solchen Sachen so, ich bin so froh, dass ich hier wohne, hier ist es so schön wie nirgendwo auf der Welt und es gibt nichts Besseres wie ein jetzt Allgäuer zu sein oder es gibt nichts Besseres wie aus dem Chiemgau zu kommen oder you name it, halt so diese ganzen Sachen, und genau das wollte ich halt nicht machen. Ich wollte nicht so eine Heimatabgekulte machen, sondern ich wollte nur diese Sprache benutzen, die ich spreche, und Sound machen, der mir taugt.
Aber eine Sache zum Thema Brauchtum, die du in deinem Video drin hattest, die hat mich auch überrascht, weil ich gar nicht wusste, dass die bei uns stattfindet. Und zwar war das die alemannische Fasnacht, beziehungsweise die Fasnet, von der ich auch ein Riesenfan bin. Ich finde es nämlich mega geil mit diesen Teufel und den Butzen und den Larven und der Hegauer Hopfensau mit diesen derben Fasnachtsvereinsbenamungen da.
Ja, also die Fasnacht, Fasching heißt es bei uns, ist ein Riesenthema. Aber das, was du meinst in dem Video, das ist, also du meinst diese
Teufelähnlichen.
Genau, das ist tatsächlich was anderes. Und zwar ist das das sogenannte Klausentreiben. Mhm. Es ist so ein bisschen so diese Knecht-Ruprecht-Version. Also quasi am Nikolaustag gab es ja quasi auch immer so einen etwas bösen, pelzigen Antagonisten, den Knecht Ruprecht. Und das findet da traditionell immer statt. Das ist das Klausentreiben, ist auch ein uralter alemannischer Brauch, glaube ich. Oder ich weiß nicht, also uralt. Auf jeden Fall ging es darum, dass man so die Wintergeister vertreibt. Und da ist der Brauch, dass sich so junge, unverheiratete Männer diese Fellkostüme anziehen und mit so Kuhglocken behangen und dann quasi so durchs Dorf laufen und diese Wintergeister vertreiben. Und dann zwischen ist es halt auch so ein Saufding. Man zieht von Haus zu Haus und säuft und hat so Ruten dabei, und dann genau werden diejenigen, die dann auch draußen sind, die werden dann mit so Ruten geschlagen und sowas. Genau, das war quasi von diesem Klausentreiben so ein
Ah,
Video.
okay. Du hast jetzt eben auch gesagt, das lese ich mir auch manchmal durch. Das war so eine Frage, die mir sofort kam, dass du das so toll verschriftlichen konntest. Ich konnte jetzt meinen Dialekt, ich wüsste gar nicht, was ist die korrekte schriftliche Ausführung von dem, was ich da babbel.
Es ist natürlich schwierig, da so eine Struktur zu finden, gell? Also ich habe ja dann die Songtexte auch aufgeschrieben und erstmal habe ich es halt einfach aufgeschrieben, so wie ich es halt sprechen würde, aber habe mir dann auch diese ganzen, es gäbe ja auch alle möglichen Sonderzeichen, die man dann noch irgendwo auf dem O oder auf dem Ü oder sowas draufklatschen kann. Das habe ich mir alles gespart. Aber trotzdem habe ich dann schon versucht, auch so eine Struktur zu finden. Also dass ich zum Beispiel so eine bestimmte Betonung, sowas wie zum Beispiel Da oder sowas, dass ich das quasi schon auch immer gleich schreibe und nicht mal so und mal so. Aber ja, ich habe es im Endeffekt einfach schon so geschrieben, wie ich's verstehe. Aber ich glaube, selbst da gibt es keine ganze Wahrheit. Also jeder spricht diesen Dialekt auch so um Nuancen anders und gerade über die Jahre oder über die Jahrhunderte hat sich da, glaube ich, auch so viel vermischt mit einem Hochdeutschen, mit einem Bayerischen, mit einem Altbayerischen vielleicht auch. Also zum Beispiel der zweite Song, der heißt ja, da benutze ich ja Griebig, was sowas wie ruhig und gemütlich heißt. Ich glaube fast, dass der Urallgäuer eher Riebig sagen würde und dieses Griebig kommt dann schon so quasi aus dem Oberbayerischen oder aus dem Altbayerischen. Also da hat sich schon auch so viel vermischt und ich glaube, so die ganze Wahrheit, die findet man halt auch nicht in einem Wörterbuch oder in einem Lexikon.
Also ich habe mal recherchiert, es gibt eigentlich nur so 15 bis 20 Dialektgruppen und daraus speisen sich dann aber wieder hunderte von Untergruppen. Und das Seltsame ist ja, dass man halt, du nennst es immer baurig, also dass man halt eigentlich selbst irgendwie so derb was daher schwafelt, aber sobald einer irgendwie 20 Kilometer weiter wegkommt und dann statt Griebig sagt, denkt man so, was mit dem, ne? Also man hört sofort, der kommt von da und da. Also bist du da gnädig oder ist auch schon so, oh, wie schwätzt denn der?
Ich hab's jetzt auch bei diesen Songs gemerkt, also bei dem Der dritte Song, da ist der Refrain, der geht dann quasi immer, das letzte Wort ist quasi dabei, soll es heißen. Also, aber ich würde in meinem Dialekt sagen, der Bay. Aber für das Reimschema und überhaupt für den Gesang, dass ich den gut singen kann, habe ich der Bee genommen. Und das sagt man 6 Kilometer weiter in Oberstdorf. Das ist natürlich schon
Da, wo die
verfrühend
Coolen sind,
aus.
ne?
Nee,
Die andere
da cool
Richtung.
waren in die andere Richtung. Aber in Oberstdorf waren auch die Coolen halt. Und mein Freundeskreis hat zu großen Teilen aus Oberstdorf und bestanden halt auch. Und deshalb war das für mich, glaube ich, ein Stück normal. Aber als mein Vater dann die Songs angehört hat, hat er gesagt, boah, das kannst du eigentlich
Ja.
nicht bringen. Und ich habe es dann auch versucht, das anders zu machen. Aber ich musste das so quasi so, damit der Song irgendwie aufgeht und irgendwie cool zu singen ist, musste ich da quasi über meinen Schatten springen und das Vokabular vom Nachbardorf benutzen. Aber ja, es ist schon so, dass ich teilweise, wenn ich jetzt jemanden aus dem Unterallgäu reden höre, dann denke ich schon auch, boah, fuck, das ist ja unser Dialekt viel cooler. Aber genauso geht es dem ja auch. Ich habe letztens mit dem Flori unterhalten, der Tourtechniker jetzt von AKJ. Und der kommt aus dem Unterallgäu und der hat gesagt, er hat den Song von mir gehört und er hat gedacht, ich will seinen Dialekt einfach verarschen damit. Weil ich überall noch so ein Ü einbaue oder sowas, was er gar nicht kennt. Also ich glaube, das gibt schon gegenseitig und ja, aber allgemein bin ich gnädig und finde eigentlich, alle Dialekte haben irgendwie was Spannendes. Ich finde auch Sächsisch kann auch was Spannendes haben. Ich finde, es kommt immer darauf an, auch was erzählt man denn? Also vielleicht sind viele Sachen auch baurig, weil der Inhalt baurig ist. Du bist ja voll die Musikexpertin. Du kennst doch bestimmt von Trettmann dieses sächsische Reggae-Projekt, das er hatte, bevor er zum Trettmann wurde. Fand ich auch einen spannenden Take, einfach so sächsischen Reggae zu machen irgendwie. Habe ich noch nie gehört zum Beispiel. Und dann ist es mir erstmal wurscht irgendwie, ob es mir jetzt voll taugt. Ich finde es cool irgendwie, dass es das gibt und dass es jemand
Ja,
macht.
finde ich auch. Und witzigerweise hast du ja in dieser Mundart ein deutlich weniger rollendes R, als wenn du versuchst, oder wenn du Hochdeutsch sprichst, nicht versuchst, wenn du Hochdeutsch sprichst. Interessant, das kommt gar nicht vor eigentlich.
Mir ist das schon aufgefallen, dass es vorkommt. So bei Ruhe, also Rühe oder sowas, da rolle ich es schon. Aber
Fällt im
ja,
Kontext wahrscheinlich
kann
nicht so
sein.
auf. Das
Wahrscheinlich ist der Kontext so wild, dass es
sind's.
da nicht so auffällt. Ja.
Wie viel hat denn, wenn du jetzt sagst, es ist nicht autobiografisch, wie viel hat denn der Titelsong, da geht es ja um das Aufwachsen auf dem Dorf, beziehungsweise vielleicht gar nicht nur so um das Aufwachsen, manche bleiben ja auch da hängen. Wie viel hat es denn mit dir zu tun?
Natürlich sind es Sätze, die hat man irgendwie schon mal gehört in seiner Biografie. Aber ich muss trotzdem sagen, dass jetzt mein Elternhaus, was die Erziehung von mir betrifft, total liberal war. Also denen war das wurscht, wenn ich meine Haare gefärbt habe oder generell, was meine Schwester und ich uns für Klamotten reinziehen oder für Mucke hören. Da gab es jetzt niemals irgendwie so eine Zensur aus dem Elternhaus. Und die waren auch, was das betrifft, irgendwie freigeistig und cool. Also das war jetzt quasi nicht so der typische dieses Aufbegehren gegen das Elternhaus und ich hau ab hier. Aber es ist natürlich schon eine Geschichte, die man so schön erzählen kann, weil sich, glaube ich, relativ viele Leute in sowas reinfühlen und dass man irgendwann auch so die Schnauze voll hat und weg von dort will, wo man aufgewachsen ist. Dieses Gefühl hatte ich ja natürlich auch. Also ich war dann irgendwie Anfang 20 oder ich glaube, ich war 20, als ich das erste Mal weg bin und ich konnte das nicht erwarten halt so. Und jetzt bin ich 40 und ich kann mir auch nicht vorstellen, wieder zurückzuziehen in das Dorf, wo ich herkomme. Ich habe zwar voll Bock, aufs Dorf zu ziehen und wir ziehen jetzt irgendwie auch nach Niederbayern, aber so dieses, ich hau jetzt ab, ich mache jetzt mein Ding und sowas, das ist natürlich schon was ich auch irgendwie einfach voll gelebt und voll gespürt habe. Genau, aber es war jetzt nicht so, dass das Elternhaus von mir da verantwortlich gewesen wäre oder dass da irgendwelche Probleme in diese Richtung gegeben hätte. Aber ich glaube, was so ein bisschen mit reingespielt hat, war, ich habe mich in letzter Zeit, kurz bevor ich das geschrieben habe, nochmal so ein bisschen mit den Ärzten auseinandergesetzt. Und also mit der Band Die Ärzte. Da kam ja dieses Buch im Ventilverlag raus, wo alle über einen Song irgendwie irgendwie schreiben, der für sie besonders punkig ist. Und da hatte ich über diesen Song Rebell von den Ärzten geschrieben. Und da gibt's ja auch diese Zeile so, ich bin nicht mehr dein Kind. Und das habe ich dann so, da habe ich mir gedacht, cool, das könnte man eigentlich dafür nehmen. Und dann so, dazu bin ich schon lang nomad in Bür, ist quasi so genau das Gleiche. So. Oder Junge von die Ärzte ist ja auch so. Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose und so weiter. Und da dachte ich mir, eigentlich ist cool, vielleicht zu diese Ideen, die ja auch so total simpel sind, irgendwie für so einen Punk-Song zu nehmen und zu sagen, okay, da mache ich jetzt quasi so eine Geschichte drauf.
Aber kannst du, oder hast du vielleicht, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt doppelt so alt, als du warst, als du weggezogen bist aus dem Dorf, hast du jetzt über die Jahre vielleicht so ein anderes Verständnis dafür, wie, warum Leute da wohnen und warum die sich vielleicht auch anders entwickeln und sowas, ich sag jetzt mal, anstößig finden oder vielleicht einen anderen Horizont haben und trotzdem zufrieden sind?
Generell muss man auch sagen, dass das, also die Ecke, aus der ich komme, die ist weltoffen und hat einen weiten Horizont, einfach weil es auch voll die Touristenregion ist. Also man hat da einen Durchlauf, du bist ständig mit anderen Einflüssen konfrontiert. Der Freundeskreis oder diese Generation damals, mit der ich aufgewachsen bin, das war wirklich cool. Also da hat in Oberstdorf, ich glaube, als ich 15 war oder 16 war, hat da eine Bar aufgemacht, die mich wahrscheinlich so stark wie diese Bar, Hörbar heißt diese Bar, hat mich wahrscheinlich bis heute kulturell nichts geprägt, weil es genau die Zeit war, wo ich Input gebraucht habe und da kam coole Mucke, da haben coole Leute aufgelegt, da sind Bands von außerhalb gekommen und es gab da schon eine Szene von Leuten, die cool sind und die da so ihr Ding gemacht haben. Da wohnen immer noch viele dort und es ist auch voll cool. Also dass die dort leben, ist voll cool. So. Also hätte ich nicht diesen Impuls gehabt, wegzugehen, hätte ich dort vielleicht auch ein cooles Leben gehabt. Also ich meine, das ist eine saugeile Gegend. Es gibt schon alternative Leute dort. Man hat die Berge vor der Haustür. Ich kann es voll nachvollziehen, dass man dort bleibt. Ich wollte halt für mich so, ich wollte irgendwie so unbedingt so voll viel von der Welt sehen. Also ich, keine Ahnung, als ich da irgendwie dann fertig war mit dem Zivi, ich konnte mir halt nicht vorstellen, dass ich dort zum Beispiel eine Ausbildung mache. Und es gibt aber dort auch keine Uni oder sowas. Also wenn du halt an den Punkt kommst, dass du studieren möchtest, dann musst du weg. Ich habe mich halbherzig damals irgendwie, glaube ich, für zwei Ausbildungsstellen beworben. Eins in einem Sportgeschäft und eins bei der Gemeindeverwaltung. Ich bin heilfroh, dass das nicht geklappt hat. Also die haben mich beide nicht genommen. Durch diese Entscheidung dann, okay, ich studiere jetzt einfach irgendwas, da hat sich dann für mich auch eben so dieses, okay, jetzt gehe ich weg, jetzt gehe ich in eine Stadt und jetzt tauche ich quasi in die Subkultur ein, die mir vielleicht schon so der kleine Rahmen irgendwie vorgegeben hat dort. Aber genau, ich kann es trotzdem voll nachvollziehen, dass man dort bleibt. Und wenn man dort bleibt, hat das auch nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie keinen breiten Horizont hat oder sonst was, sondern vielleicht auch einfach, weil man es voll cool dort findet. Und das checke ich schon auch. Und ich ziehe ja jetzt zum Beispiel in ein Dorf, da ist es, also das ist in Niederbayern, da ist es ich würde jetzt mal sagen, das ist deutlich strukturschwächer irgendwie. Da gibt es jetzt keine Bars im Ort oder sowas. Da muss man immer mit dem Auto überall hinfahren und so weiter. Ich habe gerade auch Bock drauf. So, ich denke mir, wenn ich einmal im Jahr auf Tour gehe, das sehe ich viel. Ansonsten fahre ich Fahrrad und hänge im Garten ab. Auch cool. Vielleicht ändert sich das auch mit der Zeit
Ja,
wieder.
da warst du dann aber auch in einer guten Position, weil wenn man so wie du, wenn es einen nach weiter weg drängt, ist es natürlich schön, aber es gibt ja auch Leute, die wirklich, wie du sagst, aus strukturschwachen Dörfern ausziehen müssen, weil sie einfach dort gar keine Perspektive haben und die es vielleicht gar nicht wollen. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Weil es
Voll, ja. Also für mich war das volles Privileg, dort aufzuwachsen. Also es ist eine super schöne Gegend. Du gehst zur Haustür raus, du lebst dort, wo andere Urlaub machen. Du kannst dir überlegen, ob du irgendwie am Bergsee abhängst oder im Freibad über den Zaun springst oder keine Ahnung, aber am Abend ist man irgendwo, keine Ahnung, mit dem Fahrrad 6 Kilometer weiter irgendwo hingefahren, hat sich mit Leuten getroffen. Also es war eine coole Jugend auf jeden
hast du
Fall.
mir das Stichwort Freibad gegeben mit Schad eigentlich? Da
Ja.
geht's ja, das geht eigentlich um einen Sommertag im Freibad. Geht's dir wahrscheinlich auch so wie mir und wahrscheinlich vielen, dass Freibad irgendwie so Urinstinkte bei mir weckt? Das fühlt sich immer noch so an, wie es sich damals als Kind oder Jugendliche angefühlt hat, weil es ja immer die gleiche Struktur ist, immer sind irgendwelche Rowdies drin, immer passieren dieselben Sachen so. Wolltest du das damit festhalten? Hast du da auch so eine starke Erinnerung an Freibadtage in deinem Dorf?
Auf jeden Fall. Also für uns war das Freibad, der Platz, wo man sich jeden Tag getroffen hat. Und es war genauso, es ist wie in dem Lied. Also man ist da einfach, es gab den Haupteingang und dann ist man einfach hintenrum vorbei, hat sein Fahrrad dort an den Zaun gekettet und ist über den Zaun drüber gesprungen. Und keine Ahnung, alle 2 Wochen wurde man vom Bademeister erwischt und dann hat er gesagt, so, jetzt fliegst du raus und ist man am nächsten Tag wieder da hinten rein. Und ist da den ganzen Tag gewesen und hat halt, keine Ahnung, Fußball gespielt, Volleyball gespielt. Wir hatten da so einen Sportplatz mit drin, halt auch im Freibad oder ist im Wasser abgehangen und hat halt irgendwie einfach, ja, das ist wie so ein Kneipentag, Untertag schon gewesen unter Jugendlichen. Man sitzt im Endeffekt zusammen, trinkt Bier, kifft und labert irgendwie. Und das ist sehr, sehr assoziiert mit meiner Jugend. Und das ist vielleicht sogar so, dass ich gehe jetzt nicht mehr so gerne ins Freibad, weil es vielleicht fast so ein bisschen so ein wehmütiges Gefühl auch erzeugte. Also wenn man so jetzt in so einem Freibad ist, dann dieses Gefühl wie damals kommt gar nicht mehr so auf. Irgendwie bin ich nicht mehr so der Freibadgänger wie
Echt,
früher.
also bei mir kommt es immer irgendwann wieder. Es überrascht mich einfach so, auch wenn ich nur auf der Liege lieg und nach oben schaue, du hast dann diese Perspektive, dass du in so einen Baum schaust, den du normalerweise im Garten gar nicht hast, weil es sind ja immer Riesenbäume. Dieses Gejohle, dieses Reingespringe, das triggert bei mir total so Kindheitserinnerungen jetzt immer noch. Und auch Pommes und solche Sachen.
Voll, ja. Bei uns war es dann irgendwie, glaube ich, 1, 2 Jahre oder sowas, hat irgendwie, nebendran war so der große Sportpark. Dann hat irgendwie der Italiener, der den Sportpark betrieben hat, noch irgendwie seine Pizza im Schwimmbad verkauft. Das war natürlich saucool. Wir sind auch teilweise abends nach dem Weggehen, keine Ahnung, das war dann um 2, 3 war die Kneipe zu im Sommer. Und so, was machen wir noch? Ja, cool, nehmen wir uns noch ein Bier mit und brechen im Schwimmbad ein halt. Also, dass wir auch nachts ins Schwimmbad gegangen sind.
Das war also der Kontrast so zu den kriebigen Tagen. Das heißt, das waren dann die
Ja.
Tage, wo du zu Hause rumgegammelt hast und einfach mal, ja, weiß ich nicht, vielleicht aus Langeweile auch kreativ wurdest.
Das ist vielleicht jetzt eher so. Ja. Jetzt sind eher so, jetzt brechen die ruhigeren Zeiten an. Aber das finde ich auch cool. Also so diesen Drang, irgendwie ständig was erleben zu müssen oder mich mit Leuten zu treffen, den verspüre ich gerade gar nicht mehr so. Ich merke zum Beispiel schon auch, ich war früher so übelst der Nachtmensch, so bin immer gern weggegangen oder dann immer so auch unter der Woche bis 3, 4 in der Nacht wach, abends, keine Ahnung, die ganze Nacht gezeichnet oder geschrieben oder Mucke gemacht und so. Das hat sich irgendwie auch so voll gedreht. So mittlerweile gehe ich eher so ein bisschen früher ins Bett und bin dann so ab 6 Uhr oder sowas oder ab 7 in der Früh wach. Bin voll produktiv. Ich weiß noch, die ersten Jahre von AKJ war so voll der Kampf immer zwischen mir und Peter. Peter ist so ein paar Jahre älter als ich und der hatte diesen Rhythmus schon vorher irgendwie. Der war dann immer um 6 war der eigentlich wach an irgendeinem Tourtag und den hat es, glaube ich, immer schon voll angekotzt, wenn ich dann so bis um 11, 12 auf irgendeine so eine WG-Couch pennen wollte und sagen, komm, jetzt bitte lass noch nicht weiterfahren. Und mittlerweile sind Peter und ich immer schon so, wenn wir irgendwo spielen und am nächsten Morgen aufwachen und dann schaue ich so in der WhatsApp-Gruppe, wer schon wach ist, dann ist so, Peter und ich sind dann wach und dann so 2 Stunden später stehen dann alle anderen auf. Aber ich bringe viel in meinen Tag rein gerade, bin da auf irgendwie scheine ich so meinen Aktivismus der Nacht jetzt so in den Tag verlagert zu haben und bringe aber vieles unter. Das ist ganz cool.
Ja, das hat auch was mit dem Alter zu tun, denke ich mal. Das ist so der normale
Ja.
Verlauf, dass man irgendwann dann ruhiger wird. Aber ich kenne das auch aus der anderen Perspektive, dass man das erstmal gar nicht verstehen kann und denkt, hä, ist doch voll cool, nachts abzuhängen und alles da zu machen und irgendwann dreht sich das.
Meine Mutter hat sich das voll beibehalten. Die ist, glaube ich, echt jede Nacht bis 2, 3 wach oder so. Also wenn ich dann schon wenn ich daheim bin und im Bett bin, dann gehe ich nachts nochmal aufs Klo, dann sitzt die immer noch vom Fernseher oder macht irgendwas. Also die ist voll die
Okay, aber jetzt
Machtgeile
lass
nach
mich
wie
raten, die
vor.
steht morgens trotzdem 6 oder 7 auf, ne?
Es kommt drauf an. Ja, ich glaube eher so um 9, also nicht ganz so um
Okay, also
früh.
sie.
Wenn ich mit unserem Sohn bei ihr bin und der dann schon wach ist, dann sage ich immer, komm jetzt, renn ins Schlafzimmer und dann wächst die Oma auf.
Aber sie chillt auf jeden Fall nicht bis um 11 Uhr auf irgendeiner WG-Couch. Also das ist alles schon im Rahmen.
Nee, das nicht. Nee. Die hat schon auch genug zu tun. Ne?
Der letzte Song, Du fehlst mir. Du fehlst mir. Ist das ein persönlicher Song oder hast du gedacht, ich möchte einfach einen Song schreiben für jemanden, der jemanden verloren hat?
Genau, ich wollte dieses Thema irgendwie umsetzen. Also in meinem Bekannten- und Freundeskreis sind auch Leute gestorben, aber ich habe nicht also im Laufe der Zeit, aber ich habe jetzt nicht an eine Person gedacht, für die ich diesen Song schreibe, sondern genau, ich wollte mich diesem Thema widmen. Du kennst ja auch Kapatult, die Band kennst du doch
Hm.
auch mit Sicherheit. Und die haben aus meiner Sicht einen sehr, sehr guten Song über Trauer geschrieben. Niemand heißt der Song, glaube ich. Und das fand ich eine total spannende Art und Weise, einen Song über jemanden zu schreiben oder einen Song zu schreiben aus Sicht einer Person, deren Partner oder Partnerin gestorben ist. Irgendwie hing mir das noch so im Kopf so, dass man darüber vielleicht auch was machen könnte. Und dann habe ich mich so ein bisschen reingedacht. Wollte auch nicht irgendwie so eine ewig, ewig pathetische Story machen, sondern wollte es eigentlich nur so ganz kurz runter erzählen und eigentlich auf dieses Du fehlst mir runterbrechen. Und genau, das war dann der Versuch. Aber es ist nicht per se einer bestimmten Person. Also es ist jetzt nicht ein so ein tragisches Erlebnis passiert, aufgrund dessen ich diesen Song geschrieben habe.
Interessant, weil die Zeile mit dem Fenster und dem Nachschauen und dem Warten in diesem Song, da dachte ich, ah, das klingt so ein bisschen nach Großeltern oder sowas. Also, dass ein Kind
Hi.
jemanden nachschaut. Und eine Zeile, die hat mich aber dann doch getroffen. Und deswegen auch die Frage nach, kommt man da vielleicht an andere Emotionen? Und zwar singst du und irgendwann vielleicht bin ich dann bei dir. Glaubst du daran, dass man im Tod seine Liebsten wieder trifft?
Jetzt wird es sehr spirituell, gell? Habe ich keine abgeschlossene Meinung dazu. Aber ich glaube trotzdem, dass sich sehr viele Leute an diesem Gedanken festhalten. Und ich glaube, also ohne diesen Gedanken ist, glaube ich, für viele der Verarbeitungsprozess schon nochmal sehr schwer. Ich meine, es muss ja auch nicht mal an so ein, es muss ja jetzt gar nicht an so ein christliches, wir treffen uns alle im Himmel wieder Bild geknüpft sein. Aber ja, wie gesagt, ey, also ich habe da keine Überzeugung dazu. Schön wäre es natürlich, ja, wenn es so wäre.
Hast du es als kleinen Anker aber mal drin gelassen.
Ja.
Jetzt muss man vielleicht noch mal sagen, für alle, die jetzt Zilla noch nicht gehört haben, also man kann das schon als Indie einkategorisieren, Mundart Indie. Ich würde es eigentlich weniger als Punk sehen. Du hast ein paar spannende Instrumente mit drauf. Horn, Slide-Gitarre, Akkordeon, das liebliche Akkordeon und Orgel.
Akkordeon ist das Instrument des Jahres 2026
Ja,
sogar.
sollte das Instrument jedes Jahres sein, finde ich. Akkordeon ist eines der geilsten Instrumente. Kein Bass hast du dabei, richtig?
Doch, Bass ist auch dabei. Ne?
Okay, sorry an die Person, die den Bass eingespielt hat. Ja,
Ich habe
gut.
den
Ja, okay, dann.
eingespielt.
Schlagzeug hast du auch gespielt, ne?
Nee, also es war so. Ich habe das ganze Zeug, ich habe mir 4 Demos gemacht und habe die alle programmiert vorher. Und da habe ich auch zum Beispiel die Hornmelodie und so, das habe ich auch alles gemacht, aber alles quasi mit einem Keyboard habe ich mir die Melodie ausgedacht und gespielt. Und das Schlagzeug eben auch programmiert. Und dann als wir es gescheit eingespielt haben beim Flo im Tonstudio, hat der Flo gesagt, er würde das Schlagzeug einspielen. Der ist einfach ein gelernter Drummer. Wenn ich mich da jetzt hingehockt hätte, ich hätte es wahrscheinlich irgendwie hinbekommen, aber bei weitem nicht so schnell und also so. Schnell im Prozess wie er. Und er hat sich dahingespielt und hat da irgendwie 1, 2 Takes gemacht und dann was drin. Und er hat aber gesagt, er fand es voll cool, wie ich es programmiert habe. Ich habe es ja super simpel programmiert und kein großer Uff-Tata und Breaks und so weiter, sondern alles keep it simple. Und das hat er schon gesehen, dass das cool ist und hat es genauso eingespielt dann eigentlich, wie ich es programmiert habe. Und nur so hier und da mal so kleine Justierungen gemacht. Und bei diesem Horn war es irgendwie auch so, also ich habe das ja vorher einfach mit so einem Garage Band, habe ich mir irgendwie so einen Sound gesucht, der klingt wie so ein Tenorhorn erstmal. Und da meinte der Flo eben, er hat einen Bekannten, Robert Vogel heißt der, der spielt Flügelhorn und der könnte mir das sicher einspielen. Und der ist dann vorbeigefahren, der kam dann mit seinem Roller und sein Flügelhorn war hinten irgendwie auf dem Gepäckträger und dann hat mir das eingespielt. Und Akkordeon habe ich, war von Anfang an der Plan, dass ich sehr gerne dabei hätte. Und dann war es lustigerweise so, dass Flo meinte, ja, meine Mutter hat Akkordeon studiert. Ja, geil. Und das Tonstudio ist im selben Haus, wie die Mutter lebt und die hat es dann eingespielt. Die hat mir dann bei zwei Sachen in Akkordeon eingespielt. Und mich hat es voll angefixt. Ich habe jetzt auf dem Dachboden von meinem Schwiegervater das alte Akkordeon von ihm gefunden und ich werde es mir jetzt auch drauf schaffen.
Witzig, dass du das jetzt gerade sagst. Ich habe jetzt gerade mal parallel dazu die Suchmaschine angeworfen. Ich glaube, ich will jetzt aber keine Scheiße erzählen, dass eine ehemalige Kollegin von mir Weltmeisterin im Akkordeonspielen war vor gar nicht so langer Zeit, vor ein paar Jahren. Da habe ich die zumindest mal per Social Media irgendwie dazu begleitet und habe so einen kleinen Beitrag über die gemacht. Die hat da wirklich also richtig einen hingelegt. Also Wahnsinn, was du mit diesem Instrument machen kannst. Nicht nur an Schnelligkeit, sondern auch an Vielstimmigkeit und so. Und also das war echt beeindruckend.
Ja.
Aber ja, du bist auch richtig
beeindruckend. Nee, bin ich echt. Ich fand zum Beispiel, Akkordeon ist so, schon auch so ein sinnbildliches Instrument gewesen. Damals so, weil ich ja vorher erzählt habe, ich fand schon Leute cool, die so ein bisschen so diesen Heimat-Twist gemacht haben, aber eben ganz cool. Und da war Akkordeon natürlich immer ein Instrument. Also das gab es jetzt nicht nur am Heimatabend irgendwie im Gemeindehaus, sondern es gab zum Beispiel auch so, keine Ahnung, ich habe als Jugendlicher auch viel so Ska-Bands gehört, was weiß ich, so französische Ska-Bands oder sowas. Die hatten dann auch Akkordeon dabei. Oder Manu Chao, dass ich Manu Chao gerne mag, war auch immer so ein Akkordeon dabei. Also ich finde, das ist schon ein Instrument, das man irgendwie auch für zeitgeistigere Sachen sehr gut nutzen kann.
Ja, ich kann es jetzt nochmal untermauern. 2019 war meine ehemalige Kollegin mit dem Hohner Akkordeon Orchester in Reilingen Weltmeisterin. Und die hat
herzlichen Glückwunsch, ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich, liebe Silke. Ja, ich finde es total cool. Also Akkordeon ist super. Kannst du dir denn vorstellen, wenn jetzt der Kringo Meier kommen würde und würde sagen, er findet es voll geil, oder der Voodoo Jürgens findet es urleiwand, dass du da sagen würdest, okay, ihr nehmt mich mit auf Tour, ich stelle mir eine Band zusammen und traue mich das?
Weiß ich nicht genau. Also ich habe das natürlich nicht von langer Hand geplant, das Ganze. Es war wirklich so, ich bin da im Februar, habe ich mir einfach gedacht, ey, boah, ich mache das jetzt. Ich war kurz vorher auf einem, also ich habe der Gedanke, diesen Dialekt zu machen, den habe ich immer mal wieder irgendwie natürlich gehabt so und wollte es auch gern, aber mir ist immer die Art und Weise der Umsetzung, habe ich nicht gewusst für mich. Da war ich nochmal auf so einem Konzert, glaube ich auch im Februar, von der österreichischen Band Adwenger, lustigerweise Schlagzeug und Akkordeon und total abgefahrener Sound. Und dann dachte ich mir, okay, fuck, ich mach's jetzt so. Und dann habe ich das geschrieben, aber habe mir nicht gedacht, wie könnte man es live umsetzen, sondern habe einfach gedacht, ich mache das jetzt nur mal für mich. Ich war mir auch gar nicht ganz sicher, ob ich es veröffentlichen werde oder so. Und dann kam so eins zum anderen. Aber der nächste Schritt, jetzt zu sagen, ich bringe das jetzt auf die Bühne, das weiß ich noch nicht. Und es gab jetzt schon ein, zwei Angebote, das live zu spielen. Und die habe ich alle jetzt bisher abgesagt, weil ich gesagt habe, ich will erst mal schauen, wie sich es entwickelt und so. Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass ich mit Agni Kid Show, da habe ich ja alles, was ich brauche, was das betrifft. Also wir bringen regelmäßig Alben raus, wir spielen Touren, wir spielen Festivals. Wir haben eine coole Gruppe und sowas. Wir sind irgendwie schon total eingespielt aufeinander. Deshalb habe ich jetzt quasi, mir fehlt quasi nichts, was Live-Musik betrifft, sondern ich habe da wirklich mehr, als ich mir jemals erträumt hätte. Wenn es jetzt so wäre, dass vielleicht wirklich ein paar Monate ins Land gehen, also gerade eben könnte ich mir nicht vorstellen, jetzt als nächstes sofort in einen Proberaum zu gehen mit einer Band und das zu spielen. Aber wenn da jetzt so ein bisschen Zeit ins Land geht und dann ergibt sich vielleicht irgendwas Cooles, es gibt ja coole Formate auch, wo sowas passen könnte, dann würde ich es nicht ausschließen. Aber es ist jetzt gerade noch nicht geplant. Ich meine, keine Ahnung, wenn jemand wie Voodoo Jürgens fragt, dann da kann man nicht Nein sagen halt. Das wäre natürlich schon cool. Und Kringo Meier ist auch super. Ich schaue ja auch immer so ein bisschen neidisch auf die Tourpläne von solchen regionaleren Artists. Also zum Beispiel ein Freund von mir spielt bei Pump am Ida. Ist so eine Band aus Oberbayern. Und wenn ich mir den Tourplan anschaue, das ist genial. Die spielen dann in München, Rosenheim, Passau. Jeden Tag hast du eine Stunde Fahrt, kannst den ganzen Tag irgendwo abhängen. Ich stelle es mir super geil vor. Wir fahren immer so München, Hamburg, Berlin, so ein Wochenende so ungefähr.
Jetzt hast du aber den Schnapper ausgelegt. Wie geht's denn jetzt mit Agne Kitscho weiter? Was sind die nächsten Pläne? Das interessiert die Leute natürlich auch.
Interessiert die Leute wahrscheinlich mehr. Also das letzte halbe Jahr, das halbe, dreiviertel Jahr, hatte ich irgendwie voll viele Gedanken mir gemacht über AKJ-Songs, über neues Album, und dann kam irgendwie viel Material zusammen. Ich habe da dann auch schon gemerkt, dass mich so dieses Thema, so meine Heimat in Anführungsstrichen, Heimat ist ja auch so ein negativ konnotierter Begriff, aber so, dass mich das immer wieder so ein bisschen einholt. Ich hatte dann da auch schon so einen Song für das AKJ-Album geschrieben, der sich so um die Berge dreht, um so eine Kuh in den Bergen und sowas. Dann gab es einen anderen Song, wo ich auch gedacht habe, boah, da wäre für ein Instrumentarium wäre da ja auch ein Tenorhorn und ein Akkordeon cool und sowas, und wollte schon so ein bisschen so diesen Impact mehr so in diese AKJ-Sache reinbringen. Und ich glaube auch, dass es funktioniert. Also wir sind eine Band aus Bayern, das funktioniert auf jeden Fall. Aber was nicht funktioniert hätte, wäre Mundart. Also wenn wir da auf einmal diesen Dialekt draufpacken, das würde nicht funktionieren. Und auch der Sound von AKJ ist ja schon nochmal deutlich punkiger, und der wird diesen Mundart, das wäre auch eine zu wilde Mischung halt. Und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich irgendwie noch so ein paar Ideen, die wären musikalisch ruhiger. Also das wäre mehr Indie und ja, einfach so ein bisschen lockerer irgendwie, nicht so nach vorn, und da würde dieser Dialekt sehr gut drauf passen. Und dann habe ich diese vier Songs gemacht, und da war klar, das passt nicht auf das AKJ-Album, aber diese anderen Songs, die gibt's, und wir treffen uns jetzt, wir haben uns jetzt ein, zwei Mal getroffen und werden jetzt den Sommer über uns regelmäßig im Proberaum treffen und diese ganzen Songs einmal durchspielen, und dann werden wir im Herbst ein Album aufnehmen. Mhm. Und das ist so, dieses Jahr, ich erhoffe mir so, dass das so voll die Luxussituation, weil wir hatten das eigentlich seit dem ersten Album nie mehr, dass wir das so machen konnten. Es ist ja immer so bei einer Band, für das erste Album hast du total viel Zeit. Du triffst dich im Proberaum, du spielst einen Song nach dem anderen, du hast noch gar keinen Druck, und irgendwann hast du so viele Songs beieinander und nimmst ein Album auf. Und ab dann bringst du ein Album raus, gehst auf Tour. Und dann bist du ständig auf Tour, und dann hast du aber eigentlich zwischen diesen Tour-Zeiträumen gar keinen Bock mehr, jetzt nochmal neue Songs im Proberaum zu machen und sowas. Und dann sind diese ganzen AKJ-Alben, die wir jetzt so in den letzten Jahren gemacht haben, die sind immer entstanden so zwischen Tür und Angel halt. Also man hat immer so, man war eigentlich auf Tour, man hatte eigentlich genug zu tun, und dann musste man noch Songs schreiben. Und jetzt haben wir dieses Jahr bewusst gesagt, wir nehmen uns da jetzt voll viel raus. Wir spielen irgendwie nur 6, 7 Shows dieses ganze Jahr. Und ansonsten treffen wir uns einfach im Proberaum wie eine Band, wie vor unserem ersten Album, und spielen Songs durch, und wenn wir die cool finden und wenn wir die alle können, dann gehen wir alle quasi mit dem gleichen Wissen, was die Songs betrifft, ins Tonstudio und spielen die ein. Da habe ich zum Beispiel auch so große Lust drauf gerade, dass ich zum Beispiel auch wenig das Bedürfnis habe, jetzt so mit dieser Solo-Sache Konzerte zu spielen, weil dann komme ich genau wieder in die Situation, dass ich gestresst bin fast, und das soll es eigentlich nicht sein.
Mhm. Das heißt, ihr seid aktuell dabei, ein Album aufzunehmen, euch das Stück für Stück zu erarbeiten. Jetzt hieß die letzte Platte 4 von 5. Das ist also dann dementsprechend euer letztes Album.
Klar. Ja, also ich würde dieses Mysterium auf jeden Fall aufrechterhalten, ja.
Cool. Jetzt hast du mir vorhin den Wind aus den Segeln genommen. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass du alle, die hier zugehört haben, in deiner Mundart verabschiedest und denen vielleicht in 1, 2 Sätzen sagst, was an deiner EP so cool ist, dass man sie hören soll. Aber du sagst, du kannst es nicht auf Anhieb.
Ja, es ist schwer jetzt auf Knopfdruck. Also die Verabschiedungsfloskel wäre wahrscheinlich einfach Viert Ulb oder Viertena. Das würde so, tschüss. Hast du verstanden?
Vierte? Ja, natürlich, klar. Also das geht ja. Okay, dann lassen wir das doch mal stehen. Dann vielen Dank, lieber Matti.
Ja, vielen Dank, liebe Nadine.
Ich glaube, zum 500. Mal gefühlt in diesem Podcast warst.
Vielen Dank, ja.